True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
"1997. In einer Ortschaft in Friesland wird ein 10-jähriges Mädchen entführt. Einen Tag später wird ihre Leiche gefunden, aber weit weg von zu Hause. Der Täter? Kein Unbekannter. Heute bei True Crime Germany der Fall Kim. Deutschland sucht einen Kindermörder." Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir sind heute auch wieder zum einen Lena.
Moin.
Und zum anderen André.
Moin.
Ja, ihr erinnert euch vielleicht noch an unsere Episode von vor ein paar Wochen, als ich ein paar ja ziemlich schlimme und tragische Mord- bzw. Vermisstenfälle aus meiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern präsentierte bzw. euch vorgestellt habe. Ich habe damals für diese Folge ein paar der Verbrechen, die mir nachhaltig in Erinnerung geblieben sind, aus meiner Kindheit ausgeklammert, da diese doch in, ja, ich sag mal, etwas weiterer Entfernung stattfanden. Und einer dieser Kriminalfälle ist der Mord an der 10-jährigen Kim aus dem Jahre 1997. Und um dieses Verbrechen und dessen Aufklärung soll es heute bei uns gehen. Ein Warnhinweis vielleicht vorab für euch: Es geht in dieser Folge auch um sexualisierte Gewalt gegen Kinder.
Wir gehen für unseren Fall zurück zum 9. Januar 1997. Laut Tagesschau vom Abend dieses Wintertags war die Arbeitslosigkeit in Deutschland zu dieser Zeit auf einem Rekordhoch. Außerdem begann an diesem Tag der Prozess hinsichtlich der Remzma-Entführung. Doch das dürfte in der Mittelstadt Varel, dem größten Ort des Landkreises Friesland in Niedersachsen, kaum jemanden interessiert haben. Denn das schöne Städtchen am Jadebusen wurde zum Tatort eines schrecklichen Verbrechens, das die Leute noch sehr lange beschäftigen sollte.
Der 9. Januar war ein eisiger Wintertag. Minusgrade und leichter Schneefall. Zumindest in weiten Teilen Deutschlands. Ob das auch in Varel so war, lässt sich nicht mehr zu 100% für uns nachvollziehen. Die 10-jährige Kim war bei einer Freundin aus der Schule zu Besuch in einem Nachbarort von Varel. Auch einige weitere Freundinnen der beiden waren anwesend. Am frühen Abend brach Kim gemeinsam mit zwei anderen Mädchen auf, um sich auf den Heimweg zurück nach Varel zu begeben. Etwa einen halben Kilometer von ihrem Ziel entfernt trennten sich die Wege zwischen Kim und ihren Freundinnen. Kim war der Weg bekannt und es war bei weitem nicht das erste und einzige Mal, dass sie diesen Weg auf sich nahm. Und dennoch kam die 10-Jährige nicht zu Hause an. Zu dieser Zeit fuhr ein unbekannter Mann mit seinem dunklen Auto durch die Gegend. Er sprach mehrere Mädchen an. Doch diese fanden den Mann unheimlich und nicht besonders vertrauenswürdig. Ein Umstand, der später zur Aufklärung der Tat beitragen sollte, die sich in den folgenden Minuten abspielte.
Es ist nicht ganz klar, ob der Mann Kim einfach überraschte oder ob er sie gar ansprach. Auf jeden Fall war er mit Reizgas bewaffnet und wendete dieses auch gegen das Mädchen an. Kim war wehrlos und dem Täter hilflos ausgeliefert. Er zerrte sie in sein dunkles Auto und verschwand in der Dunkelheit. Etwa 40 Kilometer entfernt brachte er dann Kim in ein Gebäude, das sich später als das Haus seiner Eltern herausstellen sollte. Diese waren zu diesem Zeitpunkt jedoch im Urlaub. Deshalb war der Mann ungestört bei seinem Martyrium, das er Kim antat. Er verging sich an dem Mädchen, ehe er ihr eine Plastiktüte über den Kopf stülpte und mit einem Schal die Luft abschnürte, bis es leblos war.
Etwa zur selben Zeit bemerkte Kims Stiefvater die Abwesenheit seiner Tochter. Doch als er in der Nähe des Hauses das Rad seiner Tochter, einen rosafarbenen Handschuh und eine Dose Tränengas fand, war ihm sofort klar, dass seine Tochter Opfer eines Verbrechens wurde. Er verständigte sofort die Polizei, die umgehend weitreichende Maßnahmen in die Wege leitete. So wurde eine verhältnismäßig riesige Suchaktion gestartet, an der hunderte Bundeswehrsoldaten, Polizisten, Feuerwehrkräfte und Freiwillige beteiligt waren, die das Gelände nach der 10-Jährigen absuchten. Neben der Nahbereichsfahndung wurde auch in der weiteren Umgebung nach dem Mädchen gesucht. Und mit zwei ebenfalls jüngeren Mädchen kam man schnell an die ersten Zeugen. Eben jene Mädchen, die am Nachmittag in unfreiwilligem Kontakt mit einem unbekannten Mann und seinem dunklen Auto standen. Was die Ermittelnden nicht ahnten, war, wie clever die Mädchen handelten. Sie prägten sich gemeinsam sowohl das Kennzeichen des dunklen Autos als auch das Aussehen des Mannes ein, der ihnen gegenüberstand. Zumindest waren es Teile des Kennzeichens. WW und am Ende die 66 oder eine 666. Mit den Aussagen der Kinder konnte ein Phantombild angefertigt werden, das retrospektiv als genial bezeichnet werden musste. Beim späteren Abgleich des Bildes mit dem Gesicht des Täters musste man feststellen, dass es nahezu identisch war. Doch zunächst gab es weder eine Spur vom Täter noch von Kim. Doch es änderte sich am folgenden Tag, aber anders als es sich die Polizei vorstellte.
Spaziergänger fanden am nächsten Tag die Leiche von Kim. Allerdings in den Niederlanden, in Amstelveen, ein Vorort im Süden Amsterdams mit etwas weniger als 100.000 Einwohnern. Der Täter hatte Kims Leiche noch in der Nacht des Verbrechens über die Grenze in die Niederlande gebracht und in einem Waldgebiet abgelegt. Im Nachbarland erfolgte dann auch sowohl die Identifizierung der Leiche als auch die Obduktion, durch die der Tod durch Erdrosseln festgestellt wurde. Später fand auch in Deutschland eine Untersuchung statt, die zum selben Ergebnis kam. Auch Missbrauchsspuren wurden an Kim festgestellt.
Ja, schnell machten die tragischen und schockierenden Nachrichten die Runde. Es gab ein ziemlich gewaltiges Medienecho, auch in Kims Heimatort Farell. Teilweise waren so viele Journalisten von Funk und Fernsehen vor Ort, dass die Polizeiarbeit sogar dadurch gestört wurde. Einen solchen Medien- und Menschenauflauf war man in dem Ort definitiv nicht gewohnt. Und natürlich ging auch die Angst in der Bevölkerung um, denn der Täter war ja noch auf freiem Fuß. Viele Eltern ließen ihre Kinder nicht mehr aus dem Haus, zu groß war einfach die Gefahr, dass der Täter erneut zuschlagen würde. Zu den Auswirkungen auf die Bevölkerung kommen wir dann später nochmal zu sprechen.
Nach dem Auffinden der Leiche wurde zunächst eine Sonderkommission in Farell gegründet, an der neben 50 Beamten auch zwei Bundesbeamte aus dem BKA beteiligt waren und sogar Kriminalisten aus der Niederlande. Als Ermittlungs- und Fahndungsansatz diente das dunkle Fahrzeug mit dem teilweise bekannten Kennzeichen. So kam man schnell auf zwei mögliche Fahrzeuge. Es passte perfekt, als man durch Kennzeichenselektion erfuhr, dass eines der passenden Autos bereits 1995 als gestohlen gemeldet wurde. Dabei handelte es sich um einen 850er BMW mit dem Kennzeichen WWES66. Die Polizei ging davon aus, dass der Täter noch mit diesem Kfz unterwegs war. Und wie so häufig bei Öffentlichkeitsfahndungen sahen plötzlich in ganz Deutschland Leute das entsprechende Auto. Kein Wunder, der Fall beschäftigte schnell die ganze Bevölkerung und auch die bundesweite Presse.
Die Fahndung weitete sich mittlerweile auch ins Ausland aus. Natürlich wurde in den Niederlanden ermittelt, aber auch in Belgien und Frankreich. Und auch in diesen Ländern war die öffentliche Anteilnahme riesig. Bereits in den ersten Tagen nach der Tat kamen über 2000 Hinweise aus der Bevölkerung zusammen, die in ihrer Masse für gehörigen Arbeitsaufwand bei den Ermittelnden sorgte. Besonders schwierig in solchen Fällen ist die Unterscheidung zwischen wirklich sinnvollen und hilfreichen Hinweisen und jenen, die das eben weniger sind. Rasch stellte sich dank der Hilfe der beiden Zeuginnen heraus, dass es sich nicht um den besagten BMW handelte. Ein Polizist nahm sich gemeinsam mit den beiden Mädchen diverse Autohäuser in Oldenburg vor und glich die Fahrzeuge ab. Und die Kinder waren sich einig, dass es sich um ein Mazda-Modell handelte, das zugegeben dem BMW sehr ähnlich war. Und so kam man auf den Tatverdächtigen Rolf D., der im Besitz eines solchen Mazda war und ein Kennzeichen aus dem Westerwald führte und zufällig gerade bei einer Grenzkontrolle in Dänemark auffällig wurde.
Ja, ausgerechnet Rolf D. Der Verdächtige hatte 1979 im Alter von 16 Jahren bereits ein Mädchen getötet, die 12-jährige Silke aus seinem Heimatort. Dafür wurde der Gymnasiast zu einer Jugendstrafe in Höhe von 6 Jahren verurteilt, die er auch zu 2/3 absaß, ehe er dann vorzeitig entlassen wurde. D. ließ sich in Haft zum Buchhändler ausbilden. Nach seiner Haftstrafe kehrte er erstmal nicht in die Region zurück. Er lernte eine Frau kennen und zog zu ihr in den Westerwald. Seine Kriminalakte wurde geschlossen und die Tat aus den Unterlagen gelöscht. So sahen es die damaligen Datenschutzrichtlinien eben vor. Seine Freundin brachte auch Kinder mit in die Beziehung, zu denen Rolf D. angeblich ein tolles Verhältnis hatte. Er wurde nicht auffällig und galt als kinderlieb.
Nun war es so, dass Rolf D., wie erwähnt, bei einer Grenzkontrolle in Dänemark auf der Rückfahrt nach Deutschland auffällig wurde. Denn D. hatte seinen Führerschein nicht dabei, weshalb seine Personalien aufgenommen und übermittelt wurden. Weniger Zufall war es, dass die dänischen Grenzbeamten natürlich auch das Phantombild in die Hände bekamen und den Tatverdächtigen sofort wiedererkannten. Und tatsächlich stellte sich später heraus, dass Rolf D. nach der Ablage der Leiche in den Niederlanden nach Dänemark fuhr, um sein Auto reinigen zu lassen. Die Polizei hatte nun genug Indizien zusammen und wollte Rolf D. festnehmen. Es wurde bekannt, dass D. sich mittlerweile von seiner Partnerin getrennt hatte und wieder zurück zu den Eltern nach Norddeutschland zog. Die Eltern führen dort eine Pension. Und somit war klar, dass D. zum Tatzeitpunkt auch in der Region zugegen war. Und so observierte man zeitgleich die Behausung der Eltern, die Wohnung von D.s Bruder, aber auch die Wohnung der nun Ex-Partnerin.
Am 15. Januar, also nur wenige Tage nach der Tat, nahm ein Sondereinsatzkommando den Verdächtigen in der Pension der Eltern in Horumersiel fest. Genau an jenem Ort, an dem D. sein Opfer erdrosselte. Um einen Medien- und Menschenauflauf zu umgehen, brachte man D. taktisch klug nach Wilhelmshaven. Bei seinem Verhör verzichtete Rolf D. auf einen Anwalt und stritt den Tatvorwurf erwartungsgemäß ab. Es waren zähe Stunden für alle Beteiligten. D. behauptete, dass er ein Alibi habe. So war er am Tattag in Wilhelmshaven und abends in der Wohnung seiner Eltern. Und überhaupt wäre er nur in Dänemark gewesen, weil er Kurierfahrten für holländische Drogendealer übernahm und so sein Geld verdiente.
Doch dann kam die Wende. Rolf D. bat um eine Unterbrechung des Verhörs. Er wollte rauchen, er wollte Kaffee trinken und brach dann weinend zusammen. Geständig erklärte er den Ermittelnden, dass er Kim entführt, vergewaltigt und getötet habe, um anschließend ihre Leiche in die Niederlande zu bringen. Im selben Atemzug behauptete der Verdächtige jedoch auch, dass er unter einer gespaltenen Persönlichkeit litt, die auf der einen Seite freundlich, friedlich und auch kinderlieb war, aber auf der anderen Seite auch ungehemmt seine sexuellen Fantasien auslebte und von einem starken, rational, nicht steuerbaren Sexualtrieb bestimmt wurde.
Man musste davon ausgehen, dass Rolf D. nicht nur Kim tötete, sondern auch weitere Verbrechen, gegebenenfalls Morde, beging. Einige Aussagen und sichergestellte Gegenstände sprachen zumindest dafür. Und so wurden viele ähnliche Kindermorde und Vermisstenfälle mit ungeklärter Täterschaft regional und überregional abgeglichen. Dafür wurde erneut eine Einheit ins Leben gerufen, die SOKO Weser-Ems. Jedoch konnten D. keine weiteren Mordfälle nachgewiesen werden. Andere Sexualdelikte jedoch schon.
Es kam zu einer Anklage vor dem Landgericht Oldenburg. Das Medien- und Zuschauerinteresse war erwartungsgemäß gewaltig. Ein beauftragter Gutachter widersprach D.s offensichtlichen Versuch, eine psychische Erkrankung vorzutäuschen. So stellte das Gericht auch keine verminderte Schuldfähigkeit seitens des Angeklagten fest. Allerdings wurde auch die Schwere der Schuld nicht festgestellt. Das Gericht konnte trotz des psychiatrischen Gutachtens eine psychische Beeinträchtigung D.s nicht ausschließen. Was im Resultat bedeutete, dass Rolf D. zwar zu einer lebenslangen Haftstrafe aufgrund des Mordes an Kim und 2 weiterer Sexualdelikte verurteilt wurde, jedoch mit der Möglichkeit einer Entlassung irgendwann in der Zukunft bei entsprechendem psychiatrischen Gutachten. Wenige Menschen hatten für diese Rechtsprechung Verständnis. Die Empörung in der Bevölkerung war gewaltig.
Für Schlagzeilen sorgte unter anderem die gegründete Initiative Kim, die bereits während des Prozesses Mahnwachen vor dem Landgericht abhielt und dem Gericht nach der Urteilssprechung vehement Versagen unterstellte. Seit 1997 setzte sich die Initiative für härtere Verurteilung von Kinderschändern und Mördern ein. Auch für Rolf D. forderten sie damals, dass dieser das Gefängnis nie wieder verlassen dürfe, insbesondere da es sich um einen Wiederholungstäter handelte. Auch wenn die Initiative heute nicht mehr existiert, sorgte ihr Einsatz damals mittels Präsenz, aber auch Aktionen wie Petitionen für eine Reform im Strafrecht, die das Leid der Opfer und die körperliche Unversehrtheit nunmehr in den Mittelpunkt rückte.
Das Thema ist natürlich schwierig, gerade weil man schnell auf populistische Lösungsvorschläge und Ideen reinfallen kann. Auch damals forderte man Strafe statt Therapie. Teilweise setzten sich Leute auch für die Wiedereinführung der Todesstrafe ein. Sogar der damalige Pastor aus Kims Wohnort sprach damals davon, dass der Täter sein Leben verwirkt hätte. Auch kurz nach der Tat zeigten sich die Auswirkungen auf die Bevölkerung, gepusht von Gerüchten und falschen Medienartikeln. Als man noch davon ausging, dass Kim Opfer eines internationalen Kinderschänderrings wurde, auch in Erinnerung an den berüchtigten belgischen Kindermörder Dutroux, der Fall Kim löst in der gesamten Bundesrepublik viele Debatten, Diskussionen und auch ein gewisses Umdenken in der Politik aus. Aber auch in dieser Hinsicht versuchten sich damals viele Politiker darin, sich in der Forderung nach immer höheren Strafen zu überbieten. Mit den Jahren verlor das Thema auch in der Region um Kims Wohnort seine Alltäglichkeit, wurde aber natürlich nie vergessen. Zu schrecklich war das Verbrechen an dem 10-jährigen Mädchen. Rolf D. setzt seine Haftstrafe seit seiner Verurteilung in der JVA Celle ab, in der auch andere bundesweite bekannte Straftäter wie Ronny R. ihre Strafen absitzen. 2012, also knapp 15 Jahre nach dem Mord an Kim, ließ D. eine vorzeitige Haftentlassung überprüfen. Allerdings wurde der Antrag abgelehnt. D. durfte jedoch rein rechtlich gesehen in aller Regelmäßigkeit, also alle 2 Jahre, erneut einen solchen Antrag stellen, für dessen Bewilligung unter anderem ein entsprechendes psychologisches Gutachten vorliegen muss.
Vor 2 Jahren wurde das Thema Rolf D. wieder aktuell für Kims Familie und die Bewohner von Varel und Umgebung. Denn der Mörder des jungen Mädchens darf seitdem zumindest zeitweise wieder das Gefängnis verlassen und bekam damit ein Stück weit einen Teil seiner Freiheit zurück. Rolf D. wird dabei von mindestens 2 Vollzugsbediensteten begleitet und steht unter hohen Sicherheitsmaßnahmen wie einer Fesselung. So soll dem Inhaftierten die Möglichkeit gegeben werden, einen Bezug zur Außenwelt zu bewahren. So könne laut einer Sprecherin der JVA Celle auch den Auswirkungen der langen Haftzeit entgegengewirkt werden. Wichtig in der Betrachtung ist, dass es sich dabei nicht um eine Art Freigang handelt. Freigänge stünden nur Inhaftierten im offenen Vollzug oder in Einrichtungen mit einer Freigängerabteilung zu. Bei Rolf D. würde stattdessen die Maßnahme der Ausführung zugestanden, was der geringsten Stufe einer Vollzugslockerung entspricht. Eine solche Ausführung wird nicht nur Verurteilten mit Entlassungsperspektive zugesprochen, sondern auch lebenslänglich Verurteilten. Und so spielt es auch keine Rolle, dass Rolf D. ein Kindermörder ist. Dass ihm nach 25 Jahren Haft Vollzugslockerungen erlaubt werden, ist laut Justizvollzugsanstalt Celle rechtlich vorgeschrieben.
Eine solche Ausführung dauert in der Regel zwischen 4 und 8 Stunden und wird 2 bis 4 Mal im Jahr durchgeführt. Der Umfang der Ausführung hängt dabei von der inhaltlichen Gestaltung ab. So könne es dabei zu persönlichen Begegnungen mit Kontaktpersonen kommen, aber auch um gewöhnliche Alltagssituationen oder Freizeitgestaltungen wie den Besuch eines Museums. Kims Angehörige befürchten, dass es sich dabei nur um eine Vorstufe einer vorzeitigen Entlassung handeln könne. Doch die Sprecherin der JVA Celle widersprach dem und erklärte, dass es für Rolf D. aktuell keinerlei Entlassungsperspektive gäbe. Über das aktuelle Gefährdungspotenzial wollte die Mitarbeiterin aufgrund der Datenschutzbestimmungen und Persönlichkeitsrechte keine Auskunft geben.
Aber natürlich ist die Angst von Kims Familie absolut nachvollziehbar. Es dürfte wohl für die meisten Verbrechensopfer oder deren Angehörige unvorstellbar sein, dass die Person, die dafür verantwortlich war, wieder einem normalen Leben nachgeben darf. Im Fall von Kims Familie sind diese Gedanken ohnehin nur allzu verständlich, denn das Unglück suchte die Angehörigen auch nach der Beerdigung ihrer Tochter weiter heim. So verstarb 2008 auch Kims 30-jähriger Bruder, viel zu früh natürlich. Das sind unvorstellbare Schicksalsschläge, die man keinem Menschen wünscht. Heute erinnert ein großer Findling in Farell an den grausamen Mord an Kim. Auf ihm steht Erinnerung, Mahnung, Anklage, in Stein gemeißelt. Ein Kind hatte damals einen Teddybären mit einem handgeschriebenen Zettel dort niedergelegt. Wir denken an dich, kleine Kim. Tod ist nur, wer vergessen ist. Ja, und mit diesen Worten wollen wir unsere heutige Episode beenden. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und hoffen, dass ihr euch schon auf unsere nächste Episode im April freut. Das war's heute mit True Crime Germany, mit André, mit Lena und mit mir. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.